Wie sind Sie mal zu dieser Arbeit gekommen? Warum haben Sie sie angenommen?
Das Wort A7 und natürlich auch die Organisation selber waren und sind seit ungefähr 9 Jahren Alltagsthemen in meinem Leben geworden. Durch die Arbeit meiner Eltern in verschiedenen Abteilungen der A7 durfte ich das Kooperationsmodell, die Menschen und die Auswirkungen der Arbeit kennenlernen. Im Jahr 2016 hat die A7 eine strategische Planung erarbeitet, wodurch das Kommunikationssekretariat ins Leben gerufen wurde. Die erste Person, die diese Arbeit übernahm, legte die Grundlagen für das Sekretariat und begann die wichtige Arbeit der Bekanntmachung bezüglich, was die A7 ist und macht. Im Jahr 2020 durfte ich diese Arbeit übernehmen und mit dem vorher angehäuften Wissen über die A7, den verschiedenen Menschen und der Vision, war es mir möglich, den schon vorbereiteten Weg weiterzugehen, aber auch zu erweitern.
Welche positive Erfahrung möchten Sie mit den Hörern teilen?
Positive Erfahrungen habe ich viele erleben und machen dürfen. Die Arbeit der A7 basiert auf Vertrauen, Freundschaft und dem christlichen Glauben. Der Mensch wird als Mensch angesehen, ein Ebenbild Gottes. Dies allein ist schon eine Erfahrung und aber auch eine Einstellung, die viel Positives verursacht. Einige von meinen Lieblingsmomenten in der A7 waren die Interviews mit den verschiedenen Siedlungsmitgliedern. Wenn wir entspannt unter einem Baum standen oder unter einem Schattendach saßen, um verschiedene Themen anzusprechen, haben mir die Ideen, Ansichten, Gedanken, Erfahrungen, die ich dadurch mitbekam oder kennenlernte, viel in meiner Arbeit, aber auch in meinem Leben geholfen. Als ich zum Beispiel ein Interview machte mit einem älteren Mann von Campololo, wies er darauf hin, dass die Mennoniten sich nicht die notwendige Zeit nehmen würden, um über das Gesagte und Gefragte nachzudenken. Und daraufhin auch nicht imstande waren, darüber eine ehrliche Antwort zu geben oder eine feste Meinung zu bilden. Dieses fand ich sehr wichtig. Natürlich, für Kommunikation ist das eine sehr wichtige Eigenschaft, das Zuhören. Und ich habe dann versucht, auch diesen Rat oder diese Beobachtung in meinem Leben und in meiner Arbeit dann anzuwenden. Und es hat mir geholfen, Menschen besser kennenzulernen, zu verstehen und auch halt einfach einen tieferen Einblick zu bekommen in die Art und Weise, wie Menschen denken, warum sie so handeln und was für Auswirkungen das auch für die Gesellschaft haben könnte.
Welche Erfahrung hat Sie herausgefordert und warum?
Eine Herausforderung für mich war es, verstehen zu lernen, dass nicht alle Menschen mein Konzept von harmonisches, interkulturelles Miteinander teilen werden. Mein Leben wurde stark von vielfältigen Menschen und Kulturen geprägt. Ich habe erleben dürfen, wie es sich anfühlt, aufgrund seiner Hautfarbe, Kultur und Sprache ignoriert und nicht ernst genommen zu werden. Aber natürlich habe ich auch das Gegenteil erleben dürfen. Beide Optionen haben mir nicht gefallen. Daher ist es für mich sehr wichtig geworden, dass allen dieselbe Möglichkeit gegeben wird, sich an Aktivitäten, Gesprächen und so weiter zu beteiligen. In Delvesanga wurde ich dann vor dieser Herausforderung gestellt, zu beobachten und zu verstehen, dass Menschen auch die Sicherheit ihrer eigenen Kultur gegenüber einer konstanten interkulturellen Integration bevorzugen können. Damit beziehe ich mich nicht nur auf Deutsch-Mennoniten, sondern auch auf Latein-Paraguayer, Indigene der verschiedenen Volksgruppen und so weiter. Nach der anfänglichen Verwirrung, die ich hatte bezüglich dieses Phänomens, konnten wir als Jugendliche oder auch erwachsene Jugendliche in Delvesanga durch verschiedene soziale Aktivitäten die Integration doch etwas mehr fördern.
Wie sehen Sie die interkulturelle Zusammenarbeit? Wo gibt es Schwierigkeiten und wo positive Entwicklungen?
Die interkulturelle Zusammenarbeit in der SEM sehe ich als das, was sie ist. Nämlich zwei Parteien mit verschiedenen kulturellen Hintergründen haben das gemeinsame Ziel, durch partnerschaftliche Programme in Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und sozial-geistlicher Orientierung die Grundbedürfnisse der jeweiligen Mitglieder der Siedlungen zu sättigen. Dies geschieht aufgrund des Vertrauens, der Freundschaft, des christlichen Glaubens und natürlich auch aufgrund der Gleichberechtigung beider Parteien. Dass diese Definition überhaupt entstehen konnte, ist der über 50 Jahre lange Zusammenarbeit zu verdanken, die in verschiedenen Formen und Perspektiven im Laufe der Zeit entwickelt wurde. Die A7 ist keine Agencia de Asistencialismo, keine Wohlfahrtsorganisation, sondern eine Vereinigung der Dienste indianisch-mennonitischer Zusammenarbeit. Durch diese Zusammenarbeit konnten gemeinschaftliche Viehstationen eingerichtet und in Gebrauch genommen werden, Kinder haben die Möglichkeit, eine Schulausbildung zu bekommen. Jugendliche der Siedlungen schließen ihre Tertiärausbildung ab. Die Gesundheitsbetreuung wird für mehr als 14.500 Menschen gewährleistet. Die Kostenvoranschläge der Siedlungen und Management derselben erlauben größere Investitionen und so weiter. Die Entwicklung ist in jedem Bereich präsent. Schwierigkeiten, die ich sehe, sind halt mehr auf dem Bereich der Kommunikation, da ich mich auch mehr auf den Bereich fokussiert habe in diesen Jahren. Ich habe gesehen, da beide Parteien eine andere Muttersprache haben, oft die Herausforderung haben, sich richtig oder verständlich in der spanischen Sprache auszudrücken. Man kann nicht von allen Menschen erwarten, dass sie die Sprache des anderen oder des Gegenübers beherrschen. Und folglich ist die spanische Sprache die allgemeine Sprache, die in der Arbeit der SIM benutzt wird. Oft können dadurch Verwirrungen entstehen oder halt Menschen falsch verstanden werden, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Gedanken, ihre Erwartungen in der spanischen Sprache wiedergeben sollen. Und wie man solche Herausforderungen dann halt versucht vorzubeugen, ist auch oft durch Übersetzung, wenn Leute da sind, die beide Sprachen gut beherrschen, dass sie die Übersetzung machen und die Ideen, Sachen wiedergeben und dass so eine bessere Kommunikation herrschen kann. Aber natürlich wird das immer noch eine Herausforderung bleiben, aber man ist auf dem guten Weg, dieses halt immer zu berücksichtigen und auch längere Zeit zu nehmen, um über das Gesagte nachzudenken und dann erst zu handeln.
Was möchten Sie abschließend noch erwähnen?
Abschließend möchte ich mich bei den Hörern und Lesern bedanken für das Interesse, das sie halt an der Arbeit der SIM gezeigt haben. Sei es durch Artikel oder durch Interviews in den verschiedenen Medien, dass sie sich die Zeit genommen haben, diese anzuhören oder diese zu lesen und sich damit auch über die ASIM informiert haben. Auch möchte ich abschließend die Vision der ASIM zitieren: autonome Gemeinschaften mit gestellten Grundbedürfnissen in harmonischem Zusammenleben auf christlicher Basis. Das ist die Vision, die die ASIM hat und folglich auch die Trägerschaft der ASIM. Ich hoffe, es ist einem jeden bewusst, dass nicht nur die ASIM als Organisation, nicht nur die Mitarbeiter der ASIM diese Vision haben, sondern dass ein jeder von uns dazu beitragen soll, dass ein harmonisches, interkulturelles Miteinander herrschen kann. Natürlich jeder mit seiner eigenen Art und Weise, aber doch, dass man nicht passiv versucht, den Frieden zu erhalten, sondern dass man aktiv mitarbeitet und seine Gedanken und Handlungen in diesem Sinne dann auch umsetzt. Vielen Dank.